Was glauben Sie, wenn Jesus heute auftauchen würde in einer deutschen Großstadt und das Gleiche tun würde wie damals? Was glauben Sie, wie lange er frei rumlaufen würde? Ich bin sicher, Jesus würde heute sehr schnell in der Psychiatrie landen. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und heute habe ich Susanne Otto bei mir zu Gast, die ein wunderbares Buch geschrieben hat über ihre Erfahrungen in der Psychiatrie und die Dimension, die spirituelle Dimension psychischer Erkrankungen. Ich danke dir, dass du den Kontakt aufgenommen hast. Damals ein Hinweis auf dein Buch, was wirklich sehr überraschend für mich geschrieben ist, sowohl ganz, ganz persönlich als auch hochwissenschaftlich. Ja, ich bin nicht ganz durchgekommen, weil es so intensiv ist und mich zum Nachdenken angeregt hat, aber ich danke dir erstmal, dass du dieses Buch geschrieben hast. Und ich hoffe, ja, dass viele, viele Menschen dieses Buch auch demnächst lesen werden. Du hast es selbst bei Books on Demand veröffentlicht, weil Verlage gesagt haben, ach, da ist die Zielgruppe zu gering.
Ja, genau.
Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht, denn so viele Menschen, gerade in der heutigen Zeit, leiden unter sogenannten psychischen Erkrankungen. Und viele werden gedopt mit Pharmaka, ne, Psychopharmaka, am schlimmsten auch mit den Antidepressiva und so weiter.
Ja.
Und das, was eigentlich da als Chance drin liegt, wird überhaupt nicht gesehen, weil unsere Medizin diesen Ansatz überhaupt nicht hat.
Ja.
Kannst du ein bisschen von deiner Geschichte erzählen?
Ja, ich wollte mich erstmal bedanken, dass du mich eingeladen hast und auf meine Anfrage eingegangen bist. Und ja, ich kann dir nur recht geben, also die Psychiatrie interessiert sich eigentlich in keiner Weise für die innerpsychischen Vorgänge der Wahnvorstellung. Ja. Und wie es damals unter Freud eigentlich üblich war und wie es auch, wenn man seine Denkweise übernommen hätte in der Psychiatrie, wäre es wahrscheinlich auch ganz anders gelaufen. Also die Hauptfrage in der Psychiatrie ist einfach folgende, was hat der Patient für Symptome, kann man schnell eine Diagnose stellen und eine medikamentöse Therapie einleiten, weil die Psychiatrie braucht Allgemeingültigkeiten und deswegen kann sie sich nicht auf die innerpsychischen Vorgänge einlassen. Also es wird keinen Psychiater geben, der fragt, wie sehen Ihre Wahnvorstellungen konkret aus, weil die verstauben dann meistens im Inneren einer Schublade im Patienten. Darüber handelt mein Buch, also über die Inhalte der Wahnvorstellung.
Ja, das heißt, wann ist das bei dir das erste Mal diagnostiziert worden?
Also 2001 war ich zum ersten Mal in Behandlung und die Diagnosestellung erfolgte erst ein Jahr später. Also man hat ein Jahr gebraucht, um eine Diagnose zu stellen. Ich war aber nicht ein Jahr permanent in Behandlung, sondern einige Monate. Und bei mir hat das angefangen mit einer schweren Depression und Verfolgungswahn.
Okay.
Und danach wurde ein Jahr später auf dem Höhepunkt einer Manie wurde die schizoaffektive Psychose diagnostiziert.
Schizoaffektive Psychose.
Ja, genau.
Wunderbare Diagnose. Ja.
Genau. Also man ging erst von Schizophrenie aus, weil ich sehr introvertiert war und mich sehr isoliert habe. Ich habe so gut wie überhaupt nicht mehr kommuniziert in der Klinik. Und da fragte die damalige Psychiaterin meine Familie, ob meine Familie festgestellt hatte, ob ich aus dem Fernsehen irgendwelche Botschaften empfange, was aber damals gar nicht der Fall war.
Ja.
Und daraufhin hatte man eine Vermutung angestellt, die sich aber dann nur als Halbwahrheit rauskristallisierte. Ja, genau. Und dann wurde eine medikamentöse Therapie eingeleitet, die Sache aber nur noch verschlimmert hat. Also ich muss auch dazu sagen, die Medikamente, die verursachen eigentlich Symptome, die eigentlich zur Krankheit gehören.
Und das kenne ich aus den Antidepressiva, wenn man den Beipackzettel liest, was da steht drin, Nebenwirkungen, suizidale Gedanken und suizidale Handlungen.
Genau.
Ja, ja, da frage ich mich doch, was soll das denn jetzt?
Damit dieser Kreislauf am Leben erhalten wird. Also die medikamentöse Therapie, die Symptome verschlimmern sich. Das heißt, man kann aufstocken und den Patienten richtig schön vollpumpen.
Ja, ja. Das heißt, du über dich ergehen lassen erstmal?
Musste ich erstmal zeitweise. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich jedes Mal abgesetzt.
Ja.
Und da folgte, Ja, und da folgte jedes Mal eine Manie und die Ärzte waren sich jedes Mal sicher, wenn sie, also meine Oma hatte mich damals betreut und hat mich immer wieder aus der Psychiatrie rausgeholt, weil sie auch gemerkt hat, dass es da nur schlimmer wurde.
Ja.
Und die Ärzte haben uns eben prognostiziert, dass diese Rückfallgefahr ungefähr bei 80% liegt, wenn ich einfach nach Hause gehe und meine Tabletten absetze. Mhm. Das war gar nicht an dem. Also zu Hause konnte ich mich dann erholen, habe die Tabletten abgesetzt und geriet dann aber regelmäßig in eine Manie. Also mir ging es eigentlich blendend.
Beschreib mal deine Manie, weil Manie, das wird soeben mal das Wort hingelegt.
Ja, das ist ganz schwer zu beschreiben, das ist fast so, also auf dem Höhepunkt der Manie, das gleicht praktisch einer spirituellen Erleuchtungserfahrung. Mhm. Also das ist, wir haben ja ein emotionales Spektrum, was zum Beispiel, wir können Freude empfinden und Trauer, ohne dabei aus dem seelischen Gleichgewicht zu geraten, weil diese Zustände vergleichsweise kurz sind.
Ja.
So, und bei der bipolaren Störung ist es so, da empfindet man Freude, als exorbitante Emotion, also um ein Vielfaches potenziert. Und genauso mit Traurigkeit. Und zwar völlig unabhängig von äußeren Anlässen. Also draußen kann alles wunderbar sein. Mhm. Man kann gerade im Lotto gewonnen haben oder Vater geworden sein oder Mutter und kann irgendwelche tollen Sachen erlebt haben. Und trotzdem kann man in eine Depression rutschen. Mhm. Und genauso in der Manie. Also es kann der Dritte Weltkrieg nebenan ausbrechen und man fühlt sich grandios. Und das ist das, was eben nicht in die Welt passt. Dieser absolute Glückszustand, der völlig bedingungslos erfolgt und nicht an weltliche Bedingungen geknüpft ist.
Also äußere.
Ja, an äußere. Mhm. Also das ist endogen, das ist eine endogene Erkrankung. Mhm. Das heißt, die hat mit Genetik zu tun und psychosoziale Faktoren stehen hinten an. Ja, genau. Und eine Manie, da schaukelt sich innerhalb von mehreren Monaten dieses Gefühl der Freude zu dieser spirituellen Erleuchtungserfahrung auf, wo man quasi auch eine überdimensionierte Liebeserfahrung macht. Das ist zu vergleichen mit dem, was Nahtodpatienten schildern.
Ja.
Dass sie eben in dem Zustand eine von allen irdischen Parametern abgekoppelte Liebeserfahrung gemacht haben. Und das hat man
völlig
in der
Manie. Bedingungslos.
Genau, genau. Mhm. Und das, deswegen kann ich mich mit diesen Leuten identifizieren, weil in der Manie findet genau dasselbe statt, aber man ist dabei eben hellwach. Genau. Und man verhält sich dann eben so auffällig, man bekommt Eigenschaften, die eigentlich völlig persönlichkeitsfremd sind. Mhm. Distanzlosigkeit zum Beispiel, man spricht alle möglichen Leute an, erzählt ununterbrochen irgendwelche Sachen aus seiner Vergangenheit, die man selber dann lustig findet. Oder man ist eigentlich immer am Reden. Und
man hat keine Angst, ne?
Ja, genau. Die Angst ist vollkommen verschwunden. Und
begibt sich dann auch
in Gefahr.
Durchaus in Gefahr.
Ja, ja. Also es hat ja schon Leute gegeben, die haben in der Manie geglaubt, sie könnten fliegen und sind irgendwo aus dem Fenster gesprungen.
Ja.
Und
konnten dann doch nicht fliegen.
Nee, genau. Aber ich habe sehr viele Bekannte, die geflogen sind und zwar ins Ausland, die hatten kein Geld, also keinen Pfennig auf dem Konto und haben die ganze Welt bereist und haben quasi bewiesen, dass man auch ohne Geld ein prächtiges Leben führen kann. Ne?
In ihrer Manie.
Ja, und die kommen irgendwie immer durch. Also die Maniker, meine Mutter hatte damals auch eine Vermisstenanzeige aufgegeben, als ich mal verschwunden war in der Manie. Mhm. Und dann meinte die Frau am Telefon, machen Sie sich keine Sorgen, diese Maniker haben Schutzengel, denen passiert nichts. Und das kann ich eigentlich nur bestätigen.
Ich weiß nicht. Ich kenne jemanden, der tatsächlich in seiner Manie zu den Elefanten im Zoo geklettert ist. Ne? Mhm. So, weil er keine Angst hatte, ne?
Genau,
dass da irgendwas passieren könnte. Ja, ja. Und da warst du auch dann voller Schaffenskraft?
Die Projekte, die man anfängt in der Manie, die bringt man nicht zu Ende. Also man hat ganz viele einzelne Dinge, mit denen man sich beschäftigt und hat aber so viel Energie, dass man ständig den Ort wechseln muss. Also man kann sich nicht konzentrieren. Das ist das Negative an der Manie, weil wenn man die Konzentration hätte und die Zielstrebigkeit, könnte man richtig viel realisieren. Mhm. Aber da gibt es ja noch die Vorstufe, die Hypomanie. Das ist eine nicht so ausgeprägte Manie, in der das alles besser funktioniert. Also da bringt man seine Projekte zu Ende, da hat man auch die nötige Konzentration. Und damals war ich eigentlich nur damit beschäftigt, von A nach B zu fahren, irgendwelche neuen Leute anzusprechen und denen irgendwas zu erzählen. Und ich war auch, also mir hat das richtig im Krankenhaus damals, das war wie meine zweite Heimat. Ich bin da ständig hingefahren, weil mir hat es da gefallen. Ich wollte dort sein und da habe ich dann meine Zeit, in der Manie habe ich meine Zeit dort verbracht.
Ah, in der Manie, nicht in der Depression?
Nee, in der Depression ist man isoliert. Also da möchte man sich einfach nur einigeln.
Ja.
Und bei der schizoaffektiven Psychose, das ist nicht nur eine Depression. Also die losgelöste Depression, die ja fast jeder Zweite schon hat, die kennzeichnet sich ja durch die Bezuglosigkeit. Mhm. Also man kann sich mit nichts mehr identifizieren, hat keine Freude mehr an, brennt für nichts mehr oder hat vernachlässigt seine Kontakte und so weiter. Und dann kommen die Suizidgedanken. Bei der schizoaffektiven Psychose, wenn da noch ein Wahn dazu kommt, da findet was ganz Außergewöhnliches statt, was man seelisch kaum aushalten kann. Und zwar nennt sich das Fusionskonfusion. Fusionskonfusion. Mhm. Also Verschmelzungsverwirrung, so habe ich mir das übersetzt. Und zwar verschmelzen da Teile, die wesensfremd sind, inhaltlich wesensfremd sind, die verschmelzen mit der eigenen, mit dem, was man Identität nennt. Mhm. Und das ist eigentlich ein Zustand, der nicht aushaltbar ist. Weil erstens hat man die Suizidgedanken, hat man ja schon durch die Depression. Und wenn dann ein Wahn dazu kommt, der inhaltlich dazu passt, also der passt inhaltlich immer dazu, der Wahn zur Depression, da ist man auch davon überzeugt, dass alle anderen Menschen, die einem begegnen, davon überzeugt sind, dass man keine Existenzberechtigung hat. Das heißt, es kommt die Angst vor Mord, weil jeder in meinem Umfeld könnte mein potenzieller Mörder sein.
Du hast es an einer Stelle geschrieben, sogar, dass du das deiner Oma unterstellt hast.
Ja, ne? Meiner Oma und meinem und ihrem Lebensgefährten.
Ja, ja,
und das Merkwürdige ist, je mehr man davon...
Nikolaustag soll das sein,
ja,
ne?
Von Loriot, das Gedicht. Mhm. Ja, genau. Und ich habe das aber so erfahren, je mehr man von dieser Idee überzeugt ist, man steigert sich ja immer mehr rein in diese eine Idee und dementsprechend verändert sich auch wirklich das Umfeld. Das ist ein Phänomen aus der Psychodynamik. Mhm. Wenn man eine bestimmte Idee immer wieder vorm geistigen Auge hat, evoziert man diese Phänomene. Und
das gibt es im Spanischen, ja, woran ich glaube, das erschaffe ich. Creo ist sowohl von creer, ja, glauben, und crear, erschaffen. Und creo bedeutet sowohl ich glaube als auch ich erschaffe. Also passt voll rein, ja.
Ja, genau.
Also dass die Realität dann auch so geschaffen wird und das Umfeld dazu passt, also in Resonanz geht mit diesen Überzeugungen.
Genau. Ja. Und diese beiden Zustände, Depression und Verfolgungswahn, das bringt einen eben an den Nullpunkt aller Sinnhierarchien. Das ist kaum erträglich. Ja. Und die meisten Menschen machen auch da Schluss an diesem Punkt, weil es einfach nicht mehr erträglich ist. Bei mir war das so, ich war unbeholfen. Ich wusste nicht, wie ich es anstellen soll. Ne?
Mit dem Schluss machen.
Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Und meine Mutter erinnert mich immer an eine Szene in der Psychiatrie. Ich war dann im Überwachungszimmer und da sah sie an meinem Hals Würgemale und ich hatte da tatsächlich versucht, mit einem Strumpf mich selber zu strangulieren.
Ja.
Und weil ich mir keinen Ausweg mehr wusste. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich bin aus der Psychiatrie dann abgehauen, weil ich es nicht mehr aushalten konnte. Weil es gibt eindeutig keine Fluchtmöglichkeit aus dem Wahn. Also es wird dann, wenn man einem Laien erklärt, was ist eigentlich eine Wahnvorstellung, und dann sagen die, ja, das sind doch die Leute, die sich verfolgt, die denken, sie werden verfolgt. Mhm. Aber das ist so, das hört sich so harmlos an, wenn man denkt, man wird verfolgt. Weil Denken ist ja eigentlich ein Vorgang, den man bewusst inszeniert. Denken ist ja was Bewusstes. Also ich kann mir meine Gedanken teilweise aussuchen, teilweise kommen sie unbewusst.
Ja.
Und im Wahn ist es so, dass diese Überzeugung in einen hineinfällt von außen. Man hat diese Ich-Umwelt-Grenze fällt weg in der Schizophrenie und da dringen alle möglichen Inhalte, die auch realitätsfern sein können, in einen ein. Obwohl man, das geht aber nicht vom Willen aus, man wird quasi gezwungen, das zu denken. Mhm. Und deswegen glaube ich auch diese Neurotransmitter-Geschichte nicht so ganz. Die Psychiatrie geht davon aus, dass diese Vorstellung von einem Ungleichgewicht der Neurotransmitter verursacht wird im Gehirn. Mhm. Genau. Und da müsste man sich aber mit der Frage befassen, inwieweit Neurotransmitter identitätsstiftend sind.
Ja.
Und wenn jetzt der Neuro, weil ich bin ja kein Neurobiologe, ich kann mir das jetzt nicht beantworten, aber wenn der Neurobiologe sagen würde, ja, Neurotransmitter sind identitätsstiftend, da frage ich mich, wo diese wesensfremden Inhalte herkommen, die man im Wahn hat.
Ja.
Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass da andere Kräfte noch mitwirken. Also, Fall Anneliese Michels, sagt dir bestimmt was.
Nee.
Okay.
Erzähl
du erst mal.
Erzähl weiter.
Anneliese Michel war eine junge Frau, die Anfang der 50er Jahre geboren wurde in Bayern, in ein erzkatholisches Elternhaus.
Ja.
Und das war in Klingenberg, Oberbayern, glaube ich, ist das. Und die, bei ihr wurde eben Epilepsie festgestellt und man hat sie aber nicht einer adäquaten Behandlung ausgesetzt. Also die Behandlung vom Arzt wurde, also die Eltern waren eben dagegen, sie zu einem Arzt oder Psychiater zu schicken. Und dann hat man das Ganze religiös uminterpretiert und sie hatte dann Besessenheitsphänomene, die Anneliese Michel, und wurde dann...
Exorzist.
Wurde zu Tode exorziert. Also es wurden insgesamt 67 Exorzismen über sie praktiziert. Da hat der Bischof noch, der Bischof hat zwei Pfarrer mit diesem Fall beauftragt und es wurde strikt verweigert, eine medizinische Behandlung einzuleiten, weil die Eltern das nicht wollten. Ja. Die haben das nur religiös interpretiert. Und Walter von Lugadou hat sich zu dem Fall mal geäußert und meinte, man muss bei solchen Sachen interdisziplinär vorgehen, unbedingt, weil es gibt diese Fälle. Ja. Es gibt, wenn man jetzt mit einem italienischen Exorzisten spricht, für die ist das gang und gäbe. Mhm. Aber für unseren Kulturkreis ist das sehr befremdlich und vor allem in den 70er Jahren hat das ja stattgefunden. Mhm. Und die Anneliese Michel, die hat schon psychiatrische Phänomene aufgewiesen, die hatte eine Symptomatik. Aber die hat etwas gehabt, da gibt es ein Buch, das nennt sich Exorzisten und Psychiater von Gabriele Amor. Das war ein italienischer Exorzist und der hat gesagt, diese Phänomene bestehen, die müssen dämonisch infiltriert sein. Mhm. Sonst, das hat nicht nur was mit einer psychischen Erkrankung zu tun. Zum Beispiel hat sie in ihrer Psychose ein Loch in die Wand gebissen. Dann ist sie durch eine Glasscheibe gesprungen, ohne sich dabei ernsthaft zu verletzen. Dann wird davon gesprochen, sie hatte zum Schluss die Wundmale Christi, was man so oder so interpretieren kann. Und sie hat dann Insekten gegessen und ihren Vater angesprungen in irgendwelchen obszönen Gesten. Und das, da kann ich mir schwer vorstellen, dass das nur eine Rolle ist, die sie da gespielt hat.
Na, das müssen die Neurotransmitter gewesen sein, ne?
Ja, genau. Naja, ich kann mir das eben nicht erklären. Ich kann mir das nur so erklären, dass da wirklich irgendwelche außenliegenden Kräfte wirken. Oder man weiß ja nicht, wo die Kraft herkommt. Entspringt die im Inneren oder kommt die von außen? Das ist auch nochmal die Frage. Und
also sozusagen abgespaltene Persönlichkeitsanteile, die ein Eigenleben entwickeln oder tatsächlich Energien, die von außen kommen, die unsere Gesellschaft sozusagen tabuisiert hat oder in den Bereich, Religion, die Katholen, die haben da die Exorzisten oder so. Mhm. Aber ich kann dir sagen, nach jetzt ein Vierteljahr Hypnose erfahren, es gibt sie und zwar zuhauf. Ja. Zuhauf.
Ja.
Ja. Da Energien, die den freien Willen des Menschen minimieren, und körperliche Symptome hervorrufen und. Es gibt sie. Hättest du mir das vor 2 Jahren gesagt, ich hätte gesagt, na, ja. Aber die Evidenz zeigt es. Ja. Und wie sich die Menschen danach fühlen, wenn sie nicht mehr im System sind. Du hast aber in den Kliniken, das war dein zweites Zuhause, hast halt viele Menschen kennengelernt.
Ja, ja.
Und hast dir ja, weil du ein wacher Geist bist, sehr früh auch Gedanken gemacht, sag mal, jenseits der psychiatrischen Betrachtungsweise, deine eigene Betrachtungsweise immer weiter verfolgt und mit den Menschen gesprochen, ihre Träume dir erzählen lassen und so. Willst du da mal einfach ein paar Beispiele nennen? Weil ich habe ja im Vorfeld gesagt, nenne ich diese Sendung, ich bin nicht ganz dicht.
Mhm.
Ja, das ist so ein Ausspruch, den mir schnell mal sagt, der ist nicht ganz dicht. Aber was besagt denn das eigentlich? Ja, eigentlich im Umkehrschluss, dass wir alle ziemlich dicht sind. Das heißt, Inspiration, also dass sozusagen der Geist in uns, Spiritus, einwirken kann und uns zu kreativen Menschen, die wir ja sind, macht, findet ja gar nicht mehr statt, wenn wir dicht sind.
Ja,
genau. Und alle Wissenschaftler, die sozusagen was Geniales erfunden, aus meiner Sicht, die waren nicht ganz dicht.
Ja, ja. Na, das liegt ganz einfach daran, weil der Mensch ist zu sehr verwachsen mit seiner gesellschaftlichen Rolle.
Ja.
Und wenn die wegfällt, das haben wir neulich am Telefon schon besprochen, dann der Mensch kommt nur in Krisensituationen darauf, wer er selber ist. Also stellt er sich die Frage zum ersten Mal.
Ja.
Und da kommt er vielleicht sich selber, seinem eigenen Ursprung mehr auf die Spur, als wenn er sich von dieser gesellschaftlichen Rolle dahin raffen lässt.
Ja.
Und die meisten Menschen haben den Zugang zu ihrer Innenwelt verloren. Die leben nicht mehr mit der Natur, die leben nicht mehr in ihrem eigenen Licht. Die suchen überall außen irgendwelche Außenreize. Und im Grunde sind die Außenreize nur dazu da, um von der Wahrheitsfindung für subjektiv abzulenken.
Du hast geschrieben mit dem, also von der Krise, ne, klar. Die Krise als Chance, sich selber überhaupt wahrzunehmen als Individuum und nicht als Rolle. Du hast geschrieben, wenn ich mich recht entsinne, dass die Schizophrenie ein Zusammenbruch des Egos ist.
Mhm.
Also im Prinzip, dass dann alle Vorstellungen, die ich von mir habe, wer ich bin, die ja in der Regel sozusagen Attribute, ein Sammelsurium von Attributen sind, die von außen, ne, an mich herangetragen wurden, weil ich da gut bin oder hier nicht so gut, wie auch immer, dass diese Vorstellung zusammenbricht.
Ja.
Das hast du selber erlebt.
Wie meinst du das jetzt?
Also diese...
Dieses Persönlichkeitszerfall. Ja, ja. Aber das Ego wird ja regelmäßig wieder, also es ist Zusammenbruch und unvollständiger Neuaufbau. Das erlebt man in der Schizophrenie immer wieder. Wenn man diese Psychose durchlebt, hat man das Ich erstmal verloren, aber nicht nur das Ego. Also das ist auch die gesamte Persönlichkeit, alles, was Identität ausmacht, nicht nur das Ego, alle Persönlichkeitsanteile. Und das, wenn man die Psychose überstanden hat und man kann den Lebensfaden wieder aufnehmen, da wächst dieses, was man als Identität bezeichnet, das Normale ja wieder zusammen. Man ist ja nicht durchweg schizophren, sondern nur phasenweise. Ja. Und irgendwann ist man wieder der Alte. Mhm. Und das habe ich immer als, ich habe das als Wunder empfunden, weil ich war wirklich damals an der Grenze der Verblödung. Also Eugen Bleuler hat ja die Schizophrenie als vorzeitige Verblödung charakterisiert, was ja nicht unbedingt zutrifft. Aber ich habe das damals genauso erlebt, bevor ich überhaupt wusste, dass ich eine Diagnose habe. Ja. Also ich habe mich in meiner eigenen Wohnung verlaufen. Ich konnte keinen schriftlichen Antrag mehr ausfüllen. Meine Handschrift war zerrüttet, wie die Schrift von einem kleinen Kind. Mhm. Ich habe aufgehört zu kommunizieren. Mhm. Ich habe aufgehört zu essen und zu trinken. Und das ging so rapide, dass ich mir wirklich nicht erklären konnte, was mit mir passiert. Also ich habe meine ganze Persönlichkeit stürzte ein. Ja. Und dadurch, dass ich gedacht habe, das wäre nicht mehr reversibel, wollte ich dann auch Schluss machen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt verblöde und soll in diesem Zustand weiterleben, das wäre für mich unerträglich gewesen. Aber wenn man die Krankheit kennt und immer wieder diese Phasen durchläuft, da sind die Suizidgedanken spielen dann auch keine Rolle mehr. Also bei mir haben die zum Beispiel nur einmal eine Rolle gespielt. Und das war eben im Jahr 2001 und danach hatte ich ja die Manien. Und da wusste ich, die Krankheit besteht eben aus diesen beiden Extrempolen. Ja.
Deswegen bipolar.
Genau, genau. Mhm. Und das heißt ja auch, die Depression ist eine, die Manie ist eine umgepolte Depression. Mhm. Wird auch als das bezeichnet. Mhm.
Ja. Also dieses Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt. Mhm. Also ne, dass das praktisch der Größenwahn sich mit extremsten Selbstzweifeln innerhalb kurzer Zeit abwechselt.
Genau, aber auf dem im Extremstadium dieser Phasen öffnen sich dann eben diese Verbindungskanäle zu dem, was man erweitertes Bewusstsein nennt. Ja. Also außersinnliche Wahrnehmung oder Telepathie und Vorausträumen, diese ganzen Sachen werden dann auf einmal Thema. Und das betrifft auch sehr viele, die diese Krankheit haben. Die sind offen für diese ganzen übersinnlichen Phänomene, wobei normale Menschen, also die nicht erkrankt sind, die sind auch offen, aber in so einer psychotischen Phase ist es extrem ausgeprägt. Mhm. Ja.
Und die Medikamente dimmen das wieder runter?
Ja, wenn also alle Leute, die ich kenne, die Medikamente nehmen, die sind nicht auf das Resultat, also auf die Erkenntnis gestoßen, auf die ich gestoßen bin. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis so von 20 Leuten, gibt es nur zwei, die eben davon überzeugt sind, dass diese Krankheit noch einen übergeordneten Sinn hat. Mhm. Und die Leute, die Medikamente nehmen, die sind meistens damit mit sich selber beschäftigt, wie komme ich durch den Tag, wie schaffe ich mir eine Tagesstruktur. Also die sind dann so vereinnahmt von ihren eigenen Symptomen, dass die eigentlich gar nichts anderes machen können. Also die sind quasi stillgelegt. Ne?
Ein Freund von mir, der auch 7-mal in der Psychiatrie war, sagte, vom Anfang, wo man ihm gesagt hat, sie werden nie wieder ohne Medikamente sein, als ich ihn kennenlernte, war er schon viele Jahre ohne Medikamente. Er sagt, die Medikamente bekommen haben, die laufen rum wie lebende Zombies. Mhm. Wie Zombies. Völlig, eigentlich am Leben vorbei. Mhm. Zwar, also der biologische Körper ist noch da, aber all das, was sie vorher als Mensch ausgemacht hat, ist nicht mehr da. Ne?
Ja.
Und wann war jetzt das für dich das letzte Mal?
Die Phase?
So eine Phase?
2006. Also ich bin quasi seit 12 Jahren symptomfrei. Das Einzige, was geblieben ist, ist eine Residualsymptomatik. Das sind Symptome, die eben als Überbleibsel dieser Erkrankung gelten. Das ist eine übermäßige Empfindlichkeit gegenüber Sinneseindrücken, dass man Dinge besonders intensiv wahrnimmt, dass man Geräusche stärker hört als andere Menschen, die da noch einen Filter haben. Und also man ist relativ schnell genervt. Ich nehme jetzt noch ein Medikament, aber nur 25 Milligramm und das ist halt so gut wie nichts.
Ja.
Und damit komme ich aber auch relativ gut klar. Ich habe trotzdem noch, die Verbindungskanäle sind da, ich kann ein normales Leben führen, bin relativ leistungsfähig.
Und relativ?
Ja, genau.
Also für das, was, wofür du brennst.
Ja, genau. Genau. Mhm. Es darf eben nur nicht passieren, dass zu viele Eindrücke auf mich zukommen, weil dann ich reagiere dann darauf aggressiv und deswegen bin ich auch noch in Behandlung. Also das ist das einzige Symptom, was von dieser ganzen manischen Depression übrig ist.
Da hat man ja, also es ist ja auch ein Phänomen beim Autismus. Häufig. Ne, das, ich habe jetzt gelesen, irgendein Konzern will irgendwie 70 Arbeitsplätze für Autisten schaffen. Mhm. Ja, also ein Arbeitsumfeld, wo eben genau das, also reizarm und, weil sie wissen, das sind hochintelligente Menschen. Mhm. Ja, das heißt, du lebst dann auf dem Lande wahrscheinlich?
Ja, ganz ruhig.
Ganz ruhig. Ja. Und Leipzig ist schon eine ziemliche Nummer jetzt
gewesen. Ja, ne? Das ist eine ziemliche Nummer. Aber ich kenne Leipzig durchs WGT und so weiter. Also ich bin hier auch öfter zugange.
Ja. Ah ja. Das geht.
Ja, also ja so einmal, im Jahr, zu Pfingsten. Ich war in den letzten 12 Jahren war ich zweimal zum WGT, dann war ich mal zur Buchmesse. Mhm. Und das sind so kleine Highlights eben. Ne? Mhm. Und zu Hause strukturiere ich mir meinen Tag eben so, dass ich mir das, was, also ich mache das, wofür ich brenne, Kunst und Schriftstellerei. Mhm. Und damit bin ich zufrieden und ich schaffe mir da eine reizarme Umgebung und bringe eben trotzdem irgendwelche Resultate, dass ich sagen kann, ich habe meinen Tag sinnvoll mit sinnvollen Dingen erfüllt.
Auch mit Muße?
Ja, auf jeden Fall. Ach, okay. Also die Natur spielt eine ganz große Rolle. Also ich bin überhaupt kein Konsumopfer. Also das hatte ich damals, als ich in Städten gewohnt habe, war ich das. Aber ich bin schnell drauf gekommen, dass das eben keinen Sinn hat. Ne? Und also ich kann mich stundenlang in der Natur aufhalten. Das inspiriert mich wesentlich mehr. Ich nehme da mein Gedichtebuch mit, fange an zu schreiben und ich habe da wesentlich mehr Energie, als wenn ich in irgendeiner Großstadt im Einkaufszentrum umherlaufe. Ne?
Ja, weil halt die Einflüsse von vielen, vielen Menschen und ihren Gedanken, ich glaube, es war Eckhart Tolle, der mal so in seinem Buch Eine neue Erde beschrieben hat, dass einer im Bus oder in der U-Bahn laut gedacht hat, also geplappert und dann hat er gesagt, im Prinzip hat der nur das laut gemacht, was bei 99% im Kopf abgeht. Also wenn man einen Lautsprecher hat, an unser Hirn machen würde, was wir für einen Scheiß zusammendenken am Tag. Und wenn man halt unter vielen Menschen ist, dann ist man ja praktisch diesen Energien auch ausgesetzt.
Und dieses Phänomen, was du jetzt beschreibst, dass Wildfremde irgendwas vor sich hin brabbeln, ganz laut, das kenne ich auch nur aus Großstädten. Also ich habe ja in Hamburg gelebt ein paar Jahre, in Jena, und da war das eigentlich gang und gäbe, dass irgend so ein schräger Vogel unterwegs war, der alle anderen Leute auf sich aufmerksam gemacht hat. Mhm. Und auf dem Land ist das eigentlich gar nicht so. Ja. Also habe ich das nicht beobachten können. Wahrscheinlich liegt es wirklich daran, dass eben viel mehr Menschen zusammenkommen an diesen städtischen Plätzen.
Und hast du die Erfahrung gemacht jetzt, also das Buch hast du ja jetzt erst im letzten Jahr geschrieben.
Ja, ja.
Aber die Erfahrungen, die du da niedergeschrieben hast, liegen ja zum Teil eben 10 Jahre und länger.
Ja, 10 Jahre.
Ja. Hast du noch mal mit den Ärzten Kontakt aufgenommen, die dich damals behandelt haben?
Ja, ich habe sie auf mein Buch hingewiesen.
Okay. Ja.
Weil die sind ja alle nicht mehr in der Klinik. Das ist so, das ist ja relativ in der Pampa, da wo ich wohne. Und die haben ihr berufliches Glück dann alle woanders gesucht. Das heißt, ich hatte auch nie über mehrere Jahre denselben Arzt. Das ist auch nicht gerade gut. Man muss dann immer wieder Vertrauen knüpfen zu neuen Leuten, die dann sind. Und die besten Ärzte sind dann halt in Großstädte. Aber die konnte ich dann ausfindig machen übers Internet.
Mhm, ja. Und was könntest du, du hast in deinem Buch von der Christus-Erfahrung gesprochen. Mhm. Ganz am Ende.
Ganz am Ende. Das war die Erfahrung von einem Amerikaner, genau.
Ja. Mhm. Und es hat das in diesem, du hast es aber vorhin auch schon gesagt, also in dem Erleben, dass da eine Liebe ist, die so absolut bedingungslos ist, dass man das nicht vergisst. Mhm. Und vielleicht ist das Christusbewusstsein, wenn man dann anschließend aus dieser Erfahrung lebt.
Ja.
Also, dass wir mit allem verbunden sind und dass jeder sein Lebensrecht hat. Ja, ich bin Leben inmitten von Leben, was Leben will, hat, glaube ich, Schweizer mal gesagt. Welche Erfahrungen darüber hinaus hast du gemacht?
ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese intensive Angst während der Depression, dass die durch das Licht der Liebe eigentlich abgelöst wird. Also Angst ist die Kehrseite von Liebe und der Tod ist in unserer Kultur was, was sehr an Angst gehaftet wird.
Klar,
und das ist,
weil
das
tabuisiert ist.
Genau, und das ist völlig falsch. Also ich habe in der Manie, leuchtete mir dann ein blitzartig, dass Liebe und Tod dieselbe Energie sind und dass Angst einfach nur ein großer Schatten ist, der sich über beides legt und der uns daran hindert, zu leben. Also Angst ist das größte Lebenshindernis, was man sich vorstellen kann. Das erfährt man in einer Psychose, also mit der Depression.
Ja.
Und da erfährt man das Maximum davon und in der Manie erfährt man die maximale Liebe und das Licht der Liebe und dass Tod und Liebe dieselbe Energie sind. Wurde mir klar.
Tod und Liebe. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen, dass Tod und Liebe die gleiche Energie sind? Also Tod ist ja sozusagen, wenn wir Mindmap davon machen würden, dass das Ende von Beziehungen,
zumindest. Na, die Nahtoderfahrung. Die Menschen, die diese Nahtoderfahrung machen, machen ja diese überdimensionierte Liebeserfahrung. Und deswegen kann ich mir...
Das meinst du?
Ja, deswegen kann ich mir das nur so erklären.
Die gleiche, okay. Was im Sterben geschieht, ne, dass Menschen sich da auf einmal angenommen fühlen, obwohl sie vorher von sich gar nicht so überzeugt waren oder gar Selbstzweifel oder Selbstvorwürfe, nichts nutzt, dass sie dann erfahren haben, ne, das ist alles nur Humbug.
Ja, und noch was Wichtiges. Ja. Mit dem Tod endet ja auch der Irrsinn der Gegensätze. Und alles, was negativ, also alle Katastrophen, alle Kriege, alles Schlimme, was man sich vorstellen kann, ist aus dem Irrsinn der Gegensätze entsprungen. Das ist meine Definition. Und das hört mit dem Tod auf, dann erreicht man diese Symmetrie des Mittelpunkts wieder, diesen ausgeglichenen, dieses Ausgeglichene, was man als manisch-depressiver eigentlich gar nicht kennt.
Weil man immer zwischen extremen...
Meistens, ja. Und dieser Urzustand, diese Urharmonie, damit verbinde ich den Tod. Und das ist aber bei uns, da ist so ein schmutziger Schleier drüber, der durch Angst den Tod eben richtig verklärt.
Ist natürlich, sag mal, in der WGT, du hast das WGT genannt, Gothic-Szene, da ist ja so eine fast, Nekromanie, kann man sagen. Also
Nekromantie,
den Tod, ja.
Oder, Nekromantie, Mantie. Wenn du das meinst, Totenbeschwörung ist. Nekromantie ist Totenbeschwörung. Achso, du meinst also Nekromanie.
Nekromanie, das heißt...
eine Passion.
Eine Passion für den Tod.
Ja. Genau.
Ja,
genau.
Zu spüren. Und viele haben das Leben ja auch noch gar nicht so angenommen, dass sie einfach permanent schon seit der Kindheit mit einer Todessehnsucht rumlaufen. Wie ist das bei dir?
Ja, also ich weiß es nicht. Bei mir ist das auch.
Also das Leben?
Bei mir ist das auch.
Ja, also, da ist eine latente Todessehnsucht schon da.
Nein.
Okay.
Wie soll ich das erklären? Ich würde sagen, ich bin so auf die Welt gekommen, ohne dass ich mich bewusst dafür entschieden habe. Das nenne ich innere Entsprechung. Wenn wir bestimmte Anlagen haben, bestimmte Dinge, für die wir brennen, bestimmte Themen, mit denen wir uns unser Leben lang beschäftigen, das ist für mich die individuelle Entsprechung. Und das ist auch ganz merkwürdig. Also der Ort, wo ich herkomme, nennt sich Todenwart, also der Tod. Dann habe ich 3 Fälle von Suizid in meiner Familie. Dann habe ich als Kind schon ich habe mich für eine Todessymbolik schon begeistern können als Kind. Also ich habe Kreuze.
Grabsteine
immer
gemalt.
Mal, nicht immer. Aber meine Mutter hat mich dann mal darauf hingewiesen, weil sie eben nicht wusste, wie sie das zu deuten hatte. Und das sind alles Hinweise für mich, dass ich mich näher damit beschäftigen soll. Auch das ist ja auch, die Esoteriker sagen ja auch immer, wenn man viele Suizidenten in seinem Dunstkreis hat, dann hat das was zu bedeuten, dann soll man der Sache auf den Grund gehen. Und deswegen habe ich dich auch erwähnt mit dem Genius Loki, weil ich das bei mir zu Hause auch, also ich hatte als Kind öfter Albträume bei mir daheim und da wusste ich ja noch nicht, dass sich mein Urgroßvater bei uns am Apfelbaum erhängt hat irgendwann, viel früher. Ich kannte den ja nicht. Das erfuhr ich erst später und dann wurden mir noch weitere Fälle von Suizid aus der Familie eben mitgeteilt. Und ich habe das damals auch an der Stimmung des Hauses eben gemerkt, als Kind schon, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber ich bin ja in dieser Umgebung aufgewachsen, deswegen habe ich mich daran gewöhnt.
Ja.
Und heute will ich das nicht mehr missen. Also für mich ist Tod nicht unbedingt was Abschreckendes.
Naja, ich sag mal, gibt ja einen Psalm, ich weiß nicht, 90 oder so, wo es sagt, Herr, lehre mich sterben, damit ich klug lebe.
Ja.
Ja, und im Mittelalter haben sie halt gebetet, und bewahre mich vor einem Tod in der Fremde und vor einem plötzlichen Tod. Also sie haben im Prinzip den Tod immer ins Leben mit hineingenommen, mhm. weil angesichts des Todes gibt es kein Muss ja mehr. Kein Ich muss ja.
Ah ja.
Ja, mhm. Ich habe jetzt neulich mit einem gesprochen, dem man noch 12 Wochen gegeben hat, wegen seines Krebses. Und dann sagt er, ich fühle mich richtig frei. Ja, mhm. Da kommt keiner mehr. Also da kann keiner mehr kommen. Dem würde ich sagen, was willst du eigentlich von mir? Ja, ich lebe jetzt. Ja, hat sich ein Cabrio geliehen, ist mit seiner Frau Cabrio gefahren. Und so. Das heißt Freiheit angesichts des Todes. Ich tue noch das, was mir gut tut. Ja, alles andere ist doch sowieso. Wozu sind wir hier?
Ja, ja.
Um uns in unserer Individualität auszudrücken. Mhm. Also auf einmalige Weise bringt sich durch jeden von uns das Leben zum Ausdruck. Ganz unterschiedlich. Ja, und du brichst ja mit deinem Buch auch eine wunderbare Lanze für alle Menschen, die den Stempel da oben drauf kriegen und machst für mich also wirklich Mut, ja, in diesem Geschehen wirklich die Chancen zu sehen. Mhm. Ja, die guten Stunden, sagen wir mal, Gelegenheiten, zu sich selber, zu seinem wahren Wesen vorzudringen. Mhm. Entkleidet sozusagen von allen Attributen, die man so dran geklatscht bekommen hat. Mhm. Und deine Oma hat es dir nicht übel genommen, dass du sie damals bezichtigt hast.
Sie weiß ja, dass es pathologisch ist. Und nee, meine Oma hat mir eigentlich nie was übel genommen. Mhm. Die war immer diejenige, die den Karren aus dem Dreck gezogen hat, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also meine Oma hat alles für mich gemacht.
Ja.
Da bin ich ihr auch sehr dankbar. Und sie hat immer dafür gesorgt, dass ich Rückendeckung habe in der Psychiatrie, weil es gibt ganz viele Patienten, die haben keine Rückendeckung durch eine Familie, weil sie einfach keine Familie haben oder die Familien sind desinteressiert und die werden dann eben behandelt
wie...
Und die haben in der Psychiatrie keinen besonders guten Status, weil die ja willenlos gemacht werden durch Medikamente, werden einfach schlecht behandelt und das Problem hatte ich nie, weil ich, erstens habe ich das nie zugelassen, ich habe mich ja nie konsequent unter Tabletten setzen lassen und ich hatte immer eine gute Rückendeckung von meiner Familie, also meiner Mutter und meiner Oma. Mhm. Die haben sich da gekümmert. Mhm. Und ansonsten bin ich ja außerhalb der Krankheitsphasen bin ich ja auch gut allein zurechtgekommen.
Ja.
Ja.
Und für die Arbeitswelt sind ja solche Menschen, also für die normale Arbeitswelt, wohl kaum zu gebrauchen. Mhm. Das heißt, du bist auch nicht in dieser normalen Arbeitswelt, in diesem Hamsterrad, bist du auch jetzt nicht drin.
Nee. Mhm. Nee. Ich könnte zwar rein, wenn ich das wollte, also ich kann mir ja was dazu verdienen, aber ich kann mir das selber aussuchen. Ich bin da vollkommen ungebunden und unabhängig eigentlich.
Mhm. Ja. Und schaffst. Trotzdem. Also das wird bestimmt nicht dein letztes Buch sein.
Nee, glaube ich auch nicht.
Schätze ich mal. Schreibst du noch für andere Zeitschriften?
Oder für Textportale. Ich schreibe so Werbetexte nebenbei für Textbroker und so weiter. Mhm. Nee, sonst eigentlich nichts. Und an einem zweiten Buch werde ich dann irgendwann wohl auch arbeiten, ja.
Ja, das ist schön. Was würdest du Menschen raten, die jetzt zum Beispiel ähnliche Symptome aufweisen mit... Also manische Depression.
Kann man sagen.
Manisch-depressiv, ja. Mhm. Manische Depressionen sind eigentlich, ja,
ist vollkommen
da ist auch
richtig.
Alles drin. Mhm. Ich weiß, dass man die in den 60er Jahren noch mit Elektroschocks behandelt hat und dann hieß es Lithiummangel oder sonst was.
Da kann ich dir den Film Shutter Island empfehlen.
Shutter Island.
Das schreibe ich dir nachher auf, ja.
Okay.
Das ist ein Top-Film. Ja.
Shutter Island. Mhm. Okay. Was würdest du diesen Menschen empfehlen, wie sie damit umgehen?
Also ich würde erstmal empfehlen, die Reize rauszunehmen. Alles, was übermäßige Reize verursachen kann.
Ja.
Also keine Drogen oder wenn es sein muss, nur minimiert, weil es gibt ganz viele, die sich an die Zigarette klammern, auch in meinem Bekanntenkreis. Jeder zweite ist Starkraucher. Mhm. Und das begünstigt die depressiven Symptome, leider. Mhm. Also ich würde die Finger von Drogen lassen. Ich selbst hatte damit nie was zu tun. Ich habe vielleicht mal eine geraucht, aber Alkohol überhaupt nicht. Und auch dieses bewusstseinserweiternde Drogenspektrum, damit hatte ich nie was zu tun.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, ob die Psychosen, die drogeninduziert sind, ob die sich unterscheiden von der Psychose, die eben endogen bedingt ist. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen, dass das so ist. Also diese ganzen Sachen, die einen übermäßig reizen, würde ich eben vermeiden. Mhm. Dann würde ich komplizierte familiäre Interaktionen vermeiden. Also wenn die Familie irgendwie entgleist.
Interfamiliäre Interaktionen. Ja. Also sich
ein bisschen distanzieren. Ja. Weil es gibt, also diese Familien, aus der diese Krankheiten kommen, die weisen oft eine bestimmte Struktur auf. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, aber der Kranke wird eben ganz oft involviert in irgendwelche Dinge, die ihm schaden, interfamiliär. Und völlig unbewusst findet das aber statt. Also die Familie, die meint es nicht böse, aber es gibt viele Kranke, die sich dann unter das Joch ihrer Familie stellen, weil sie denken, ich habe keinen anderen, und die dann halt alles mit sich machen lassen. Da würde ich dann auch eher abraten. Also, dass man ein bisschen Distanz gewinnt, wenn man das Gefühl hat, meine Familie schadet mir.
Ja, ja, also das zu eng
ja, an der zum Familie Beispiel. Zu sein. Ja, genau. Also diese zwischenmenschliche Komponente spielt eine ganz große Rolle. Und also die meisten, die ich kenne, die halten es nicht lange unter großen Menschen, unter vielen Menschenansammlungen auf.
Ja.
Sowas würde ich dann auch eher meiden, weil wenn man da nicht raus kann, kann das auch zu Aggressionen führen bei den Leuten. Deswegen lieber zurückziehen.
Und Natur wahrscheinlich.
Natur, gesunde Lebensweise, genug Schlaf, eine geordnete Tagesstruktur, ein paar sinnvolle Pläne für den Tag.
Sinnvolle Pläne?
Ja.
Also das, was einem gut tut,
ja, sozusagen. Ja, genau. Oder dass man irgendwelche Resultate schafft, dass man am Ende des Tages mit sich zufrieden ist und nicht wieder in diese Schleife rutscht, ach, ich bin nichts wert und ich kann nichts und ich bin nichts. Man muss seine Talente rausfinden. Oder man kann sich auch einen ganzen Tag vor den Computer setzen. Ich habe einen Bekannten, der sitzt den ganzen Tag, spielt sein WoW und ist damit vollkommen zufrieden, hat seine sozialen Kontakte übers Headset. Und wenn da jemand reinreden will und will sagen, hier, du bist nur nicht mehr im Real Life, sondern nur noch in deiner virtuellen Welt, da sagt der, das ist für mich das Real Life. Und wenn er damit glücklich ist, warum nicht? Also, ja.
Und du bist auch viel in der Natur.
Ja, auf jeden Fall.
Was kannst du, wenn du sagst, erhöhte Wahrnehmung, ich frage jetzt einfach mal nach, wenn du in der Natur bist, was nimmst du anders wahr als andere?
Gibt's in der Natur etwas? Jetzt
ja,
konkret?
Ja. Woran könnte man das?
Ich habe da, ein Beispiel, also in der Natur, ich gehe zum Beispiel in die Natur, um den Kopf frei zu kriegen. Durch Bewegung denke ich kriege den Kopf frei, aber oft ist es halt so, dass die Gedanken, wenn man in Bewegung ist, kommen noch mehr Gedanken. Ja, das ist oft so. Also manchmal ist es so, dass ich den Kopf frei kriege, manchmal ist es so, dass irgendwelche Bilder dazukommen. Und neulich habe ich das zum Beispiel gehabt, da war ich wieder auf meinem Feldweg, wo ich halt immer so bin, da ist weit und breit niemand. Und da habe ich mir so ein Szenario ausgemalt, ich weiß nicht, ob das eine Eingebung war, also es war auf jeden Fall einfach da, ein bestimmter Gedanke. Und da habe ich mir gedacht, wie wahrscheinlich wäre es jetzt, wenn jetzt ein schwarzer Ritter auf irgendeinem Ross mir entgegenkommen würde mit so einem schwarzen Helm und da gibt es so mittelalterliche Kostüme. Und ich hatte so ein bestimmtes Bild im Kopf und da habe ich gedacht, wie wahrscheinlich ist das, dass mir jetzt so jemand begegnet? Und das war ein völlig absurder Gedanke. Und als ich dann zu Hause war und mich bei Twitter eingeloggt habe, sah ich genau dieses Bild von diesem Reiter mit diesem schwarzen Dress. Und das war für mich wieder so eine außersinnliche Wahrnehmung. Das passiert mir ganz oft, dass ich irgendwelche Bilder, das läuft immer über Symbole und Bilder, dass ich irgendwas träume oder irgendwas kommt mir in den Kopf geschossen und ich sehe die kurze Zeit später die Entsprechung dazu in Form eines manifesten Gegenstandes oder eines Bildes.
Oder eines Ereignisses. Geht das bei dir auch so weit? Also ich kenne Menschen, die schon als Kinder wussten, der lebt nicht mehr lange.
Nee, das habe ich nicht. Das finde ich zwar hochinteressant, ich glaube auch, dass es das gibt, aber ach so, doch, ich hatte sowas, dass ich quasi der Wegbereiter für jemanden war in den Tod, der kurze Zeit später starb. Das habe ich auch in dem Buch beschrieben. Was ich hatte, ich habe mich während meiner Jugend zu sehr auf ein bestimmtes Thema fixiert, gedanklich. Und genau diese Symbole, die dieses Thema beinhaltet, haben sich Jahre später in der manifesten Realität gezeigt. Also diese ganzen Symbole, die als Ideen erst vorlagen und die ich durch, hattest du ja neulich den Gast, Viktor Heidinger, wenn man einer Idee Energie gibt, dann manifestiert sie sich.
Ja.
Und bei mir war das genauso. Mhm. Also ich habe über viele Jahre Nekromantie praktiziert, unwissentlich. Unwissentlich, ich wusste damals nicht, dass es sowas gibt.
Ja.
Und dann habe ich die volle Breitseite quasi, das sind Dämonen, die man sich dann ranzieht. Das stimmt. Also ich habe die Bestätigung dazu aus sämtlichen Büchern Jahre später.
Ja.
Und so habe ich das erlebt. Alle Symbole, mit denen ich mich befasst habe in meiner Jugend, viel zu extrem, sind
also dann... Also du hast ihnen sehr viel Energie.
Sehr viel Energie.
Also Aufmerksamkeit ist ja Energie.
Genau, und das habe ich alles rangezogen. Die ganzen Symbole, die von Kurt Cobain erwähnt wurden in irgendeiner künstlerischen Form, sind in mein Leben gekommen. Und so erkläre ich mir übrigens auch den Ausbruch meiner Krankheit, weil er hatte dieselbe Krankheit wie ich. Kurt Cobain hatte dieselbe Krankheit wie ich.
Okay.
Ja, genau. Und sowas kann man auch übernehmen. Ich habe neulich mit einem Kumpel drüber gesprochen, der auch, weil du ja sagtest, du hast einen Freund, den du für einen Schamanen hältst. Mhm. Und mein Kumpel ist auch schizoaffektiv. Und er hat gesagt, wenn man jemanden erschießt, also er hat gesagt, wenn mich mal jemand erschießt, dann will ich, dass er mir dabei in die Augen guckt, weil der übernimmt dann meine Lebensaufgabe. Und so spannend. Kann ich mir das auch mit Nekromantie vorstellen. Also wenn man jemanden, wenn man Totenbeschwörung macht, dann nimmt man die Aufgabe, die der andere noch gehabt hätte, zieht man auf sich. Und deswegen hatte ich auch so, ich hatte ja diese ausgeprägten Suizidgedanken. Kurt Cobain ist ja durch Suizid aus dem Leben getreten.
Ja.
Und die habe ich mir alles rangeholt.
Hast du dich auch mal mit Familienaufstellungen befasst?
Nur ganz oberflächlich. Ich weiß, was das ist, aber ich glaube nicht, dass meine Familie dafür offen wäre. Oder muss man das?
Nee, braucht man nicht.
Ah ja, okay. Das wird mit Stellvertretern gemacht.
Ja, mit Stellvertretern. Du kannst es sogar mit Puppen machen oder Gegenständen. Mhm. Denn es ist tatsächlich eine Beobachtung, dass wenn zum Beispiel ein Familienmitglied, je nachdem in welcher Hierarchie, aus dem Leben geht oder aus der Familie verbannt wird, dass ein folgender aus der Folgegeneration oder in der Hierarchie der Geschwister ein Spätgeborener, dessen Platz einnimmt.
Ja.
Das ist mir nämlich widerfahren. Ja, mein Bruder war auch manisch-depressiv.
Aha.
Er hat sich das Leben genommen.
Aha.
Und ich stand 27 Jahre auf seinem Platz. Und dass ich im September, wenn das Licht wegging, dann wurde ich depressiv. Ja, und zu nichts nutze, sozusagen alles nicht geschafft. Und im März, was kostet die Welt?
Du!
Ja. Und dann auf einmal habe ich Ordnung der Liebe gelesen von Hellinger und erkannt, ich stehe ja auf dem Platz. Und dann habe ich das Ritual gemacht und gesagt, so, lieber Bruder, ich folge dir nicht nach. Ich hatte sogar sein Tagebuch weitergeführt, weil ich mich ihm sehr verbunden fühlte. Ich war 10, als er sich das Leben genommen hat. Und dann bin ich runter von seinem Platz gegangen und gesagt, ich gehe jetzt auf meinen Platz.
Mhm.
Und ab dem Folgejahr war der Spuk vorbei. Keine Depressionen mehr. Einmal vielleicht so was Manisches nach dem Tod meiner Frau, als Schutz, sage ich mal, aber ansonsten war das vorbei.
Mhm.
Also auch da wirken, sag ich mal, Kräfte, die mit Genetik erstmal nichts zu tun haben.
Genau.
Sondern eigentlich viel auch mit Liebe.
Mhm.
Ja, also dass wir jemanden, den wir lieb hatten, wobei es auch Beispiele gibt, wo sozusagen jemand aus der Familie ausgestoßen wurde als schwarzes Schaf, den derjenige gar nicht kannte. Also auch auf diese Weise kann jemand Symptome entwickeln, die gar nicht seine sind.
Mhm.
Also die eigentlich gar nicht zu seinem Wesen gehören.
Ja.
Und das fand ich damals sehr spannend. Und du kannst dir vorstellen, dass meine Frau sich gefreut hat, dass das dann vorbei war.
Ne? Glaube ich, ja.
Die Zeit, weil sie wirklich auch dachte, sie hatte Angst, dass auch ich mir irgendwann das Leben nehme.
Du warst aber nicht in Behandlung.
Ich war niemals in Behandlung.
Nee, das ist also ja dann noch extremer.
Danach habe ich dann mal Psychotherapie gemacht, ne, so Verhaltenstherapie. Habe das erste Mal was für mich gemacht in meinem Leben. Aber das konntest du vergessen.
Mhm.
Da bist du nicht jetzt irgendwo an den Kern gekommen oder so. Aber es gehörte dazu. Mhm. Ja, und insofern kann ich einiges nachvollziehen, was du in dem Buch beschrieben hast. Zumindest aus der relativen Nähe.
Ja.
Und was machen die Medikamente? Ist das jetzt ein Psychopharmakon, was du noch nimmst? Was jetzt mit diesen
25 Milligramm? Das ist ein Phasenstabilisator.
Phasenstabilisator.
Ja, aber normalerweise, also die anderen Patienten, die das nehmen, die nehmen 200 Milligramm und ich nehme 25. Das ist so gut wie gar nichts. Ja. Aber ich komme damit zurecht. Meine Psychologin will zwar immer mich überreden, dass ich das aufdosiere, aber ich habe gesagt, ich komme mit der kleinen Dosis zurecht. Ich bin relativ klein und da schlägt das bei mir sofort an. Ja. Und da hat sie sich jetzt damit abgefunden. Früher hat man das so gemacht, da habe ich diese Medikamente als Depotspritze gekriegt, damit ich nicht auf die Idee komme, das abzusetzen. Und das ist überhaupt nicht okay. Das finde ich nicht okay. Okay.
Ja.
Aber mit dem, was ich jetzt nehme, das ist einfach, dass ich im Gleichgewicht bleibe, damit dass ich nicht immer so genervt reagiere.
So genervt
reagiere? Ja, weil wenn mir daheim in der Küche irgendwas runterfällt, da bin ich immer schon auf 180. Ne? Also okay. Es braucht nur eine kleine, oder wenn ich mich stoße, da ist es zum Beispiel so, dass ich den ganzen Gegenstand dann zertrümmer, wo ich mich dann dran stoße. Also neulich hatte ich so eine Ikea.
Wie ein Kind.
Ja, ich hatte so eine Ikea. Ich hatte eine Ikea-Kiste und da habe ich mich dran gestoßen. Das hat so weh getan, dass ich die halt zerschlagen habe dann. Ne?
Ja.
Und das soll dann angeblich nicht mehr so passieren unter diesen Tabletten. Aber wie gesagt, wenn irgendwo ein Schmerz noch da ist, das macht mich total wütend dann.
Mhm. Aber ansonsten stehst du zu dir.
Ja.
So wie du bist.
Ja.
Und das ist das Wichtigste.
Ja.
Und ich sag mal, ich danke dir für dieses Gespräch.
Ja, ich habe zu danken.
Und ich, wie gesagt, ich hoffe, dass so viele Menschen wie möglich dein Buch lesen, um in ihrem Umfeld oder sogar bei sich selbst Dinge zu entdecken und zu würdigen. Das ist, finde ich, ganz, ganz toll, was du gemacht hast, dass du all diese Menschen mit deinem Buch würdigst in ihrem So-Sein. Statt, wie viele verurteilen, Stempel drauf und im Dritten Reich wurden Menschen dann euthanasiert.
Ja,
die ist ja auch ein Euphemismus, der schöne Tod, Euthanasie, die man als lebensunwert ansah, weil sie nichts geschafft haben. Und das all diesen Menschen Würde gebührt. Das ist, finde ich, so auch so eine Kernaussage deines Buches. Und dass es tatsächlich eine Chance ist, mit einer Welt zu kommunizieren, die vielleicht wesentlich realer ist als das, was wir hier Realität nennen. Ja. Ne, weil wir es anfassen, beklopfen können oder sowas. Aber da gibt es ja noch viel mehr zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit uns beigebracht hat.
Mit Sicherheit,
Shakespeare. Und ich wünsche dir noch viele, viele kreative Ergüsse.
Ja, danke.
In Form von Buch oder künstlerisch, wie auch immer. Und danke dir ganz herzlich, dass du diesen Weg hier nach Leipzig gemacht hast. Und vielleicht eines Tages wieder hier.
Ja, ich danke dir.
Okay. Liebe Zuschauer, das war richtig starker Tobak. Ich bekomme einen Schauer nach dem anderen, weil es wirklich darum geht, dass wir mal schauen, ob die in den Psychiatrien sind, vielleicht die eigentlich Gesunden sind, während die im Hamsterrad 60, 70, 80 Stunden die Woche sich zu Tode stressen, die eigentlichen Kranken sind. Überlasse ich Ihrem Urteil. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie wieder einschalten bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.